RBB 24 Inforadio Spezial.
An diesem Karfreitag dreht sich hier alles um das Thema Erbe und Vermächtnis. Und dazu begrüßt sie Ursula Voss-Henrich. Herzlich willkommen. In der Regel ist eine Erbschaft ja etwas Erfreuliches, sofern es keine Schulden sind. Aber eine Erbschaft kann auch eine große Last sein. Etwa wenn das Vermögen aus der nationalsozialistischen Vergangenheit der Vorfahren stammt. Wie umgehen mit einem so belasteten Erbe? Ausschlagen? Ignorieren? Auf alle Fälle ist eine Auseinandersetzung wichtig, hat Matthias Bertsch erfahren.
Zwei Themen beschäftigen Max Fuhrmann schon lange. Das eine ist der Nationalsozialismus, das andere das Erben. Der linke Politikwissenschaftler, der bei einer Gewerkschaft arbeitet, hält es schlicht für ungerecht. Und doch hatten beide Themen mit ihm persönlich nicht viel zu tun, bis vor einigen Jahren seine Großmutter starb und er 25.000 Euro erbte.
Dann habe ich gemerkt, hier ist quasi so ein Thema, was in Form von Geld jetzt auf meinem Konto ist und ich muss irgendwie einen Umgang damit finden. Und das war dann eben letztendlich der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt auch systematisch eine Familienrecherche und schaue, wo kommt das Geld her, wie ist es entstanden und welche Wege ist es gegangen, um letztendlich im Jahre, ich glaube 2009 war es, auf meinem Konto zu liegen.
Was ihn besonders umtrieb, war ein Haus am Ammersee, in dem er als Kind häufiger gewesen war. Das Haus seiner kinderlosen Großtante, das nach ihrem Tod an ihre Schwester, Fuhrmanns Großmutter, übergegangen war.
Von dieser Immobilie wusste ich nur, dass sie bis 1945 einem gewissen Friedrich von Lossow gehörte, der in irgendeiner Form mit dem Nationalsozialismus verknüpft war. Und weil er meine Großtante, mit der verlobt war, ist eben das Haus dann an sie gefallen. Von daher war quasi für mich so, also ein Teil des Geldes, was da auf meinem Konto ist, geht auf dieses Haus am Ammersee zurück, was diesem Herrn Lossow gehörte.
Nach aufwendigen Recherchen in verschiedenen Archiven stand schließlich fest, das Haus war nicht arisiert, also einer jüdischen Familie weggenommen worden, sondern befand sich schon lange im Besitz der Familie. Mit Blick auf Friedrich von Lossow, der sich nach Kriegsende in britischer Gefangenschaft das Leben genommen hatte, blieben manche Fragen offen.
Ich habe mich zwischenzeitlich mal erwischt, wo ich gerne gehabt hätte, dass ich schwarz auf weiß hätte, was für ein schlechter Mensch der war. Ne, um so eine gewisse Klarheit zu haben. Aber der war auch beim Sicherheitsdienst und war nicht so niedrig in der Hierarchie, war aber kriegsversehrt, hat auch nicht aktiv irgendwie eingegriffen, hat so quasi in der Heimatfront in Anführungszeichen gekämpft. Und mir sind jetzt keine schlimmen Taten dieser Person bekannt durch meine Recherche. Aber es war irgendwie klar, dass der lange Zeit an der Maschinerie des Nationalsozialismus aktiv mitgewirkt hat. Und von daher ist halt quasi die Frage, wo fängt irgendwie Täterschaft an, wo hört sie auf? Sagen wir mal, ein sehr fließender Bereich, aber für mich war irgendwie dennoch klar, solange da auch so Unklarheiten, Ambivalenzen sind, werde ich das Geld, was quasi über meine Großmutter von ihm kam, nicht behalten wollen.
Unterstützung hat Max Fuhrmann dabei in der KZ-Gedenkstätte Neuengamme bei Hamburg gesucht. Bei einem der dort regelmäßig angebotenen Rechercheseminare zur Geschichte der eigenen Familie im Nationalsozialismus.
Wir wissen sehr viel darüber, aber man bringt es wenig mit sich selbst in Beziehung. Und wenn man dann aber feststellt, dass doch ungefähr 75% der Menschen, die in Deutschland leben, noch eigentlich biografisch auch Bezüge haben zu Menschen, die in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland gelebt haben, stellt sich diese Frage schon immer wieder, was da eigentlich mit den eigenen Verwandten war.
Oliver von Wrochem leitet die Gedenkstätte und die Seminare. Er weiß, wie aufwühlend es sein kann, sich dem zu stellen, was die eigenen Großeltern im sogenannten Dritten Reich getan haben und worüber in den meisten Familien lieber nicht gesprochen wird.
Keiner bricht gerne mit Menschen, die man liebt oder so, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und dann ist man immer ein bisschen in der Situation, dass man sich rechtfertigen muss vor der eigenen Verwandtschaft.
Ja, da gab es eine einzelne Stimme in der Verwandtschaft, die meinte, ich würde das Andenken meiner Großeltern in den Dreck ziehen.
Doch egal, wie seine Familie reagierte, für Max Fuhrmann war klar, er wollte Klarheit haben, was seine Vorfahren im Nationalsozialismus getan und was sie ihm vererbt haben. Und das nicht nur auf der ideellen, sondern auch auf der materiellen Ebene.
Ich finde, das ist ein Punkt, der sich durchzieht auf allen gesellschaftlichen Ebenen, dass da sehr zurückgeschreckt wird, sich ehrlich zu machen. Und ich glaube, dass sehr viel Geld heute noch vererbt wird, was irgendwo auch eine Wurzel im Unrecht des Nationalsozialismus hatte. Und das bleibt für mich ein offenes Thema, was auch weiterhin gesellschaftlich viel mehr diskutiert gehört und auch in den persönlichen individuellen Fällen aufgearbeitet.
Was ist mit den Häusern, Firmen und Gegenständen, die den Juden weggenommen wurden, und den Dingen, die Zwangsarbeiter produzieren mussten? Vieles davon findet sich noch heute in deutschen Haushalten oder auf deutschen Sparkonten und wird von Generation zu Generation weitergegeben.
Natürlich ist das eine Art Blutgeld, oft, dass man da eigentlich erbt, wenn man es jetzt ein bisschen überspitzt formuliert. Natürlich würde man sich wünschen, dass Menschen auch diese Dimension von Profit zumindest reflektieren und sich dann zu einer klaren, bewussten Entscheidung vielleicht auch durchringen. Nach meinem Eindruck ist es so, dass viele darüber einfach nicht nachdenken wollen, weil man dann tatsächlich ja auch abgeben müsste und möglicherweise einen Standard, den man lebt, nicht mehr halten kann.
Für Max Fuhrmann hat das nie die zentrale Rolle gespielt. Auch wenn er bis heute nicht weiß, woher das Geld seiner Großmutter genau kam, war es ihm wichtiger, ein gutes Gewissen zu haben, als das Erbe für sich zu nutzen. Deswegen hat er das Geld einem Verein gespendet, der ehemalige sowjetische Kriegsgefangene unterstützt.
Also ich habe das keinen Tag bereut und bin sehr froh, dass ich mich so entschieden hatte. Und es hat schon auch eine gewisse Erleichterung geschaffen. Ich glaube, hätte ich es nicht gemacht, würde mich das immer mal wieder irgendwie einholen.
Aber auch so wird ihn das Thema irgendwann wieder einholen, wenn seine Eltern sterben. Dann wird er wieder erben und sich erneut die Frage stellen, wie viel von diesem Geld von seiner Großtante stammt. Er wird abermals darüber nachdenken und wieder eine Entscheidung treffen müssen.
Matthias Bertsch hat Max Fuhrmann getroffen, der sein Erbe gespendet hat. Wenn wir über Nazi-Erbe sprechen, dann muss es aber nicht nur um Vermögen und Wertgegenstände gehen. Ein Erbe ist auch die Familiengeschichte und der Umgang mit nationalsozialistischen Vorfahren. Der Großvater von meinem Kollegen Matthias Bertsch war ein hochrangiger Funktionär im vom Deutschland besetzten Protektorat Böhmen und Mähren. Ähnlich ist die Familiengeschichte der Berliner Lehrerin Jacqueline Gies. Deswegen haben die beiden sich getroffen und darüber gesprochen, warum es sie bis heute umtreibt, dass sie Nachfahren von nationalsozialistischen Schreibtischtätern sind.
Jacqueline, unsere Großväter hatten beide wichtige Funktionen in diesem Reichsprotektorat Böhmen und Mähren. Was hat dein Großvater genau gemacht? Was weißt du da davon?
Ja, mein Großvater war Ministeramtschef bei Karl Hermann Frank und hat somit natürlich viele Befehle und Dinge, die von der Staatskanzlei ausgegangen sind, nicht nur unterschrieben, sondern vieles von dem auch miterdacht.
Konkret, was heißt es?
Naja, dazu gehören zum Beispiel eben vielfach Verschleppungen von Andersdenkenden, von jüdischen Mitbürgern ins KZ. Dazu gehören Verurteilungen zum Beispiel von Studentenprozessen, viele Todesurteile und, um das Wichtigste zu nennen, natürlich auch das Massaker in Lidice.
Mein Großvater war Arbeits- und Wirtschaftsminister im Reichsprotektorat. Ich würde fast sagen, formal gesehen, dem fast noch übergeordnet. Ich weiß relativ wenig, was mein Großvater genau dort gemacht hat. Ich bin nicht immer wieder erstaunt, weil es wenig Literatur darüber gibt. Er ist am Ende des Krieges dann in Gefangenschaft gekommen, ist in der Sowjetunion gewesen oder in Moskau und danach an die Tschechen ausgeliefert worden und dann ja auch in der Haft im Zuchthaus gestorben. Wie war das bei deinem Großvater? Was ist danach im Krieg oder Ende des Kriegs passiert?
Ja, also mein Großvater kam zusammen mit Karl Hermann Frank in amerikanische Gefangenschaft. Es ist ihm aber gelungen, nach kurzer Zeit aus dieser Gefangenschaft zu fliehen. Er hat sich dann versteckt in Westdeutschland mit Hilfe der katholischen Kirche, einige Jahre unter falschem Namen gelebt, ist dann aber wieder unter seinem richtigen Namen tätig geworden, wurde wohl auch entnazifiziert und hat zum Ende seiner Laufbahn eine höhere Stelle im Lastenausgleichsamt bekleidet.
Wie wurde nach dem Krieg oder jetzt vor allem sozusagen, du bist 1967 geboren, ich bin 1966 geboren, wie wurde in deiner Kindheit, in deiner Jugend, wie wurde in der Familie darüber gesprochen, wurde überhaupt drüber gesprochen?
Also mein Vater hat mir sehr früh von seinem Vater erzählt, hat mir auch sehr früh erzählt, welche Position er innehatte und somit auch immer zum Thema gemacht, dass mein Großvater sich sehr schuldig gemacht hat, dass er um viele Verbrechen wusste und an vielen Verbrechen wohl auch maßgeblich beteiligt war, wenn auch nur als Schreibtischtäter natürlich. Es war schon lange ein Thema, Aber erst als junge Studentin habe ich mich dann ganz intensiv damit auseinandergesetzt und dann mit meinem Vater wirklich eine Recherche begonnen, um wirklich auch die Details zu erfahren, um was es ging. Und da haben wir dann auch sehr viel rausbekommen.
Das heißt, dein Vater hat es auch ziemlich umgetrieben.
Ich würde sogar sagen, es hat meinen Vater bis zu seinem Tod beschäftigt. Das Thema, mein eigener Vater ist schuldig geworden, mein eigener Vater hat Tausende von Menschenleben auf dem Gewissen. Das ist etwas, was er wirklich bis zu seinem Tod vor 3 Jahren, was ihn nie losgelassen hat. Und ich würde sagen, sein Leben auch sehr, sehr belastet hat.
Das finde ich deswegen auch interessant, weil mein Vater ist letztes Jahr gestorben und ich hatte mit meinem Vater viele, auch heftige Auseinandersetzungen über meinen Großvater, den ich ja nie kennengelernt habe, der für mich immer sozusagen der Nazitäter war. Und mein Vater hat immer gesagt, mein Vater war kein Nazi. Mein Vater hat seinen Vater immer gerechtfertigt den Schutz genommen. Ich kann das, je älter ich werde, umso besser verstehen unter dem Gesichtspunkt, es war sein Vater. Und er hat ihn das letzte Mal gesehen mit 14 und hat von seinem Vater den Auftrag gekriegt, du bist jetzt für deine Mutter und deinen jüngeren Bruder verantwortlich. Mhm. Das heißt, eine Loyalitätsverpflichtung, die er bis zu seinem Tod auch nicht loswerden konnte. Weil mein Vater hat dann schon Stück für Stück akzeptiert oder eingesehen, mein Vater hat sich da in was verstrickt, in was eingelassen, was Unrecht war. Aber er hat immer noch dieses Idealbild seines Vaters hochgehalten, der ja dann im Gefängnis gestorben ist. Also für ihn war er dann Opfer einer tschechischen Unrechtsjustiz, was insofern nicht ganz falsch war. Der Prozess gegen meinen Großvater, der war rechtsstaatlich gesehen eine Farce. Das Ergebnis stand vorher fest. Und gleichzeitig hat es meinem Vater so schwer gemacht, sich damit auseinanderzusetzen. Ja, aber er hat doch Schuld auf sich geladen. Das finde ich wirklich spannend.
Ja, also da würde ich sagen, das war bei meinem Vater anders. Er hat seinen Vater, je mehr er dann erfuhr, aber eigentlich auch schon von Anfang an, regelrecht gehasst. Es war auch immer ein Thema, dass er es nicht verstanden hat und auch nie gut geheißen hat, dass die paar wenigen Prozesse, die gegen meinen Großvater in den 50er, 60er Jahren in Westdeutschland angestrengt wurden, alle mit einem Freispruch geendet sind.
Jetzt sind wir beide gut 20 Jahre nach Ende des Krieges geboren. Wir haben keine Schuld für die Taten unserer Großväter. Aber es treibt uns emotional um. Woher kommt es bei dir? Kannst du das erklären?
Ja, und ich habe dieses Umtreiben schon ganz, ganz früh bei mir gemerkt. Also bei jedem Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe, bei jedem Film, den ich zu dem Thema gesehen habe, habe ich immer gemerkt, doch, es hat was mit mir zu tun. Mein Großvater, auch wenn ich ihn persönlich nie kennengelernt habe, er ist ja doch irgendwo ein Stück von mir. Und ich habe gesehen, was das mit meinem eigenen Vater gemacht hat. Und auch mein Vater, der, dass er auch als Schuld, als weitergegebene Schuld empfunden hat. Ich würde sagen, nein, nicht nur ich würde, ich sage auch, ich fühle mich schuldig für die Taten meines Großvaters.
Dieses Gefühl kann ich sehr gut nachvollziehen. Und ich habe so im Vorgang dieses Gesprächs so überlegt, was hätte ich mir denn anders gewünscht? Und da weiß ich bei meinem Vater, ich hätte mir so gewünscht, dass er sagt, ja, mein Vater hat sich schuldig gemacht und ich kann das klar benennen. Ich liebe ihn als Vater trotzdem, aber ich muss benennen, dass er schlimmes Unrecht auf sich genommen hat. Und das konnte mein Vater nicht. Wie sieht denn das aus auf der materiellen Seite? Hast du das Gefühl, dass du auch materiell davon profitiert hast, von dem, was dein Großvater gemacht hat und vielleicht, was er dir vererbt hat?
Ja, es gibt eine Sache, und zwar habe ich von seiner zweiten Frau, die natürlich auch von einer sehr hohen Witwenrente profitiert hat, sozusagen als Studienbeihilfe 10.000 D-Mark damals bekommen. Als ich die bekam, wusste ich nicht, wo das Geld herkommt. Das haben meine Eltern mir erst später gesagt. Und als ich dann wusste, wo es herkam, ist es doch etwas, was mich auch noch bis heute umtut. War es gerechtfertigt, dass anzunehmen?
Beim Geld merke ich so, dass ich da eher den Eindruck habe, ich habe nicht, zumindest nicht direkt davon profitiert, weil mein Vater mit seinem jüngeren Bruder und meiner Großmutter, die mussten fliehen aus Prag und konnten wenig mitnehmen und haben die ersten Jahre nach dem Krieg sehr bescheiden bis ärmlich gelebt. Mein Vater hat eine Maurerlehre gemacht, was eigentlich nicht in seinem Bildungshintergrund vorgesehen war. Die Tatsache allerdings, dass er dann noch studieren konnte und dann Kontakte im Studium knüpfen konnte und dann auch gute Positionen wieder gekriegt hat, die hingen dann schon auch mit dieser Geschichte meines Großvaters zusammen, weil da nämlich alte Seilschaften waren, also auch alte schwäbische Seilschaften. Man kannte sich und man wusste, der Bertsch, der hat ja vielleicht auch für uns alle bezahlt, weil der hat mit dem Leben bezahlt, da wollen wir seinen Sohn mal unterstützen. Und im Zweifelsfall würde ich sagen, hat es meinem Vater in seinem beruflichen Werdegang nicht geschadet, sondern eher geholfen. Da könnte man dann auch eine Form von davon profitieren drin sehen. Aber ein direktes Erben von irgendwas, also ich sage mal irgendwie Raubgut oder irgendwelche Dinge, das gab es bei uns auch nicht.
Das wüsste ich auch nicht. Ich denke auch nicht, dass er irgendwas auf die Flucht aus Prag da mitgenommen hat. Und wenn, davon weiß ich nichts.
Matthias Bertsch war das im Gespräch mit der Lehrerin Jacqueline Gies über ihre nationalsozialistischen Familiengeschichten. Erbe und Vermächtnis, das ist unser Thema heute den ganzen Tag im RBB 24 Inforadio.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.